Welcome back to an exit.
Herzlich willkommen zu einem weiteren WhatsApp-Puff. Guten Tag, Walter.
Guten Tag, Martin.
Wie geht es dir?
Danke, gut. Ich habe mir den Finger geprellt.
Finger?
Er ist ziemlich blau.
But it's just
erinnert mich an unseren Zustand der Menschheit.
Humanity, so.
Aber es geht schon.
Du nimmst es also, wie es kommt.
So, wie es kommt.
Und neue Fenster hast du auch.
Windows?
Yes.
Ja.
No scratch.
Ohne Kratzer.
I won't be able to read.
Ich möchte, dass er lesen könne. Ich war die Kratzer schon so gewohnt.
Ja, sieht gut aus. Fangen wir mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengebracht hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns wieder segnest und dass der Heilige Geist uns hilft, Dinge zu erkennen und auch zu unterscheiden. In Jesu Namen, Amen.
Amen. In der Welt geschieht so viel, wir können gar nicht mehr Schritt halten.
Nein, da hast du recht.
Es rollt wie eine Lawine daher.
Ja, wir sind gerade dabei, wieder eine Folge zusammenzustellen. Und plötzlich
passiert wieder etwas.
Ja, wieder ereignet sich irgendwo etwas. Eigentlich hatten wir ja für dieses Mal ein anderes Thema vorgesehen.
Stimmt.
Aber der Herr gestaltet das ja auch.
Man kann das nicht wirklich planen. Wir müssen auch mit dem Strom schwimmen und den Herr bitten, uns bei all dem zu helfen. Wir haben diese Folge mit prophetische Bewegungen überschrieben. Wir hatten zwar letztes Mal gesagt, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen wollen und dieses und jenes zeigen, aber mit den aktuellen Ereignissen müssen wir uns doch auch beschäftigen. Das müssen wir auch ins prophetische Bild einordnen. Und so wollen wir jetzt über einiges sprechen.
Über diese Ereignisse. Ist es die Bibel? Oder doch der Geist der Weissagung, der sagt, dass die letzten Ereignisse schnell stattfinden werden?
Das ist der Geist der Weissagung.
Das scheint auch der Fall zu sein.
Aber die Bibel sagt, dass der Schnitter den Säher überholen wird. Auch das sagt uns, dass Dinge hier am Ende sehr schnell geschehen werden. Man ist gerade noch am Säen und schon kommen die Schnitter. Momentan ist es wirklich so. Wir haben wieder einige Videos zusammengestellt. Und ich weiß nicht, ob die Zuschauer eine Vorstellung haben, wie viele Videos man sich dafür ansehen muss.
Ja, wie viele Stunden schon das Ansehen dauert.
Man muss es ansehen, zusammenstellen und wir haben jedes Mal nur eine Woche Zeit dafür. Da ist so viel absolut Unwichtiges dabei, was unbrauchbar ist.
Ja.
Ob es dazu passt oder nicht. Ich muss schon sagen, rein menschlich wäre das gar nicht durchzuführen.
Nein, das muss man wirklich sagen, es wäre unmöglich.
Ohne Gottes Hilfe könnte das nie geschehen.
Nein.
So haben wir einige Videos zusammengestellt und wollen über sie reden und wie sie ins prophetische Bild passen. Aber nicht nur das prophetische Bild ist wichtig, sondern auch wie es dabei um die Lehre steht und in welchem Zusammenhang das mit diesem wunderbaren Buch steht. Fangen wir also mit einigen Dingen an, die sich gerade in der Welt ereignen. Erstmal Nachrichtenstreiflichter. Und dann gehen wir hinein in die aktuellen Ereignisse auf der Weltbühne. Was fesselt gerade die Aufmerksamkeit der Menschen? Und wie alle mitlaufen und vielleicht auf einen Abgrund zusteuern.
Während es so aussieht, als ob sie auf ein gutes Ziel zulaufen würden.
Ganz genau. Aber es ist ein Abgrund. Nun gut, was gibt's Neues? So richtig Neues ist auch nicht mehr. Trotzdem lohnt es sich, darüber zu sprechen. Die New York Times sagt uns diesen Monat, dass eine Uhr angebracht wurde. Es war einmal eine normale Uhr, obwohl sie schon etwas seltsam war. Aber diese Uhr sagt uns, wie viel Zeit noch bleibt. Ich dachte mir, das könnte interessant sein, weil wir ja eine Folge hatten. Ich traue mich schon gar nicht, darüber zu sprechen. Es war, ich glaube, die Folge 8. Nummer 9 kam dann noch hinzu. Dabei hatten wir einen Zeitpunkt genannt. Wir haben das nicht als das Ende erwähnt. Aber Wir hatten es vom Geist der Weissagung hergeleitet. Wir haben dann das Jahr 2027 genannt. Und daraufhin gab es etwas Aufregung in der Welt. Diese Uhr wird von einigen eine Weltuntergangsuhr genannt. Sie zeigt nämlich die Anzahl der Jahre, der Tage, der Stunden und der Minuten an, die uns noch beim Klimawandel bleiben. Sie sagen nicht, es ist das Ende der Welt, aber für den Klimawandel ist das die Frist. Diese Burschen sind einfach brillant. Sie wissen es auf die Minute.
Sogar bis auf die Sekunde.
Dagegen sollte man auch etwas schreiben, weil das ja unglaublich genau eine Zeit setzt. Nun, was ist hier los? Über 20 Jahre war Metronome samt seiner fast 19 Meter hohen Uhr mit 15 Ziffernfeldern gegenüber dem Union Square in Manhattan, eines der bekanntesten und erstaunlichsten öffentlichen Kunstprojekte der Stadt. Es zeigt also die Zeit an. Manche dachten, da steckt noch mehr dahinter. Nichtsdestotrotz lesen wir einfach das Hervorgehobene. Am Samstag nahm sich Metronome einer neuen umweltbewussten Aufgabe an. Anstatt weiterhin 24 Stunden durchzuzählen, zeigte es nach Darstellung der zwei Künstler, Gen Golan und Andrew Boat, das zum Eingreifen verbleibende Zeitfenster an, bevor die Auswirkungen der Klimaerwärmung unumkehrbar werden. Wie froh bin ich doch, dass wir es auf die Minute genau wissen. Am Samstag tauchten um 15.30 Uhr Botschaften wie »Die Erde hat eine Deadline« auf dem Display auf. Dann erschienen die Zahlen 7, 103, 15, 40, 07, die verbleibenden Jahre, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden anzeigen. Oh, ich muss mich korrigieren. Bis auf die Sekunde genau. Gegen diese Form des Zeitsetzens brauchen wir unbedingt einen Artikel. Was meinst du? Das ist wohl die wichtigste Zahl in der Welt, sagte Mr. Boyd. Und mit einem Bauwerk zeigt er eine Gesellschaft oft, was wichtig ist, was sie bewegt und was im Mittelpunkt steht. Um das Projekt zu erklären, haben sie eine Webseite eingerichtet, die climateclock.world heißt. Also, sie sagen, dass 2027 am 103. Tag nach Inbetriebnahme in der 15. Stunde und der 12. Minute und so viele Sekunden die Deadline für die Unumkehrbarkeit des Klimawandels erreicht sei. Mich erstaunt das immer wieder, wie präzise manche Menschen sein können. Was haben Sie zu diesem Thema genau gesagt? Hören wir uns ein kleines Gespräch mit den Künstlern an.
Die Klimauhr zeigt eine Reihe Zahlen an. Diese Zahlen sind wirklich wichtig. Es sind wohl die wichtigsten Zahlen auf der Welt. Sie sagen, wir haben genau jetzt noch 7 Jahre und 101 Tage, um beim Klimawandel zu handeln, bevor die Auswirkungen der Klimakatastrophe unumkehrbar sind. Die Medien sind gern sensationslüstern und sagen, das ist eine Weltuntergangsuhr mit einem Countdown und in 7 Jahren explodiert die Welt. Das zeigt die Uhr nicht an, sondern unser Zeitfenster, um zu handeln. Die beste Frist, die uns bleibt, um noch etwas zu bewirken. Und die Welt wird später zur Hölle fahren. Diese Zahl existiert schon länger, wir haben sie uns nicht ausgedacht. Schon seit Jahren ist sie wissenschaftlich bestätigt. Das Problem ist jedoch, dass Menschen ihr keine Aufmerksamkeit schenken. Wir meinten, man muss sie zu einem buchstäblichen Denkmal machen, um ihr die monumentale Wichtigkeit zu geben, die sie verdient. Wir möchten Städte ermutigen, ihre eigenen monumentalen Uhren aufzustellen. Das können beispielsweise Highschool-Schüler tun. Was können wir tun, um das bekannter zu machen? Deswegen haben wir eine kleinere Version der Uhr gemacht. Sie ist für den Eigenbau. Man kann die Teile bestellen. Das wäre etwas für eine Highschool-Klasse. Man lernt etwas über das Klima, man kann die Uhr zusammenbauen und ihr könnt die Botschaft anderen weitergeben, was los ist. Und es soll uns alle auf die gleiche Zeitschiene bringen. Ist das Mission Impossible oder fast unmöglich? Aber wir können es schaffen, wenn wir unsere Uhren gleich einstellen. Darum geht es. Wir sollen auf der gleichen Wellenlänge sein. Und das fängt jetzt in der Klimawoche an. Ist es nicht so, dass es da eine ganze Reihe von Events, Demos und Dingen gibt, die alle auf die nächsten 7 bis 10 Tage zusammenfallen? Ja, das stimmt. Wir haben die Uhr zu Beginn der Klimawoche gestartet und die Woche über gibt es Events, Seminare und Lehrveranstaltungen. Leider sind sie wegen Covid meist virtuell. Die Protestmärsche fallen aus. Aber am Freitag glaube ich, dass Fridays for Future, diese Bewegung, die Greta Thunberg losgetreten hat, weil Millionen junger Menschen merken, dass die ältere Generation sie im Stich lässt. Nun, sie nehmen die Dinge jetzt selbst in die Hand. Ich glaube, dass 2500 von der Jugend geleitete Events stattfinden werden. Diese ganzen jungen Leute können darauf zeigen und jedes Mal, wenn sie von Politikern oder den Ölfirmen abgewimmelt werden, es geht so schnell, das können wir nicht machen, das ist doch viel zu teuer, dann können sie auf die Uhr zeigen. Dagegen können sie nichts sagen. Sag mir nicht, dass meine Zukunft weniger Zeit als deine Argumente. Wir geben all den guten Leuten, die so hart dafür arbeiten, ein Werkzeug in die Hand, um ihre Arbeit zu unterstützen. Stimmt, wir hoffen nicht nur ein Monument zu schaffen, sondern eine Bewegung.
Nun, das zeigt mehr Einzelheiten.
Woher es kommt und warum?
Wer gibt bei der Uhr die Anweisungen? Doch die Wissenschaftler. Meinst du, dass sich die religiöse Welt möglicherweise an die wissenschaftliche Meinung anschließt und sagt, dass etwas Religiöses eingesetzt werden muss, weil die Wissenschaft es fordert?
Ja, bestimmt.
Wird Wissenschaft damit zu Gott?
Definitiv. Schau dir nur die Lockdowns an.
Auf wissenschaftlicher Grundlage.
Aufgrund der Wissenschaft.
Ich finde es interessant, dass es jetzt so viele Visionäre in der Welt gibt, die Träume haben. Da gab es ein 4-jähriges Mädchen auf den Philippinen. Sie träumte, dass sie mit der Impfung hinter ihr her waren. Sie träumte von Dr. Fauci und dass Bill Gates kam und zum Glück wurden alle Christen vorher entrückt. Aber für alle, die zurückblieben, war es die völlige Katastrophe. Wie dem auch sei, die Wissenschaft trägt auch ihren Teil zu dieser Mixtur bei. Es ging auch darum, dass wir alle der gleichen Meinung sein müssen. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Das heißt doch, für das Gemeinwohl müssen alle das Gleiche denken.
Er sagte ja, unsere Uhren müssen gleich eingestellt sein.
Unsere Uhren müssen gleich eingestellt sein und die Jugend muss benutzt werden, um das Thema hochzupushen. So wie der Papst Greta benutzte.
Ja, sie sprachen ja von Greta.
Ja.
Ja, sie haben auch eine der nachgebauten Uhren Greta gegeben. Und für diese Greta-Bewegung, nur falls Menschen darüber nicht informiert sind, gab es an 2500 Orten in der Welt wieder Zusammenkünfte. Diese Bewegung ist nicht einfach wieder verschwunden.
Oh nein.
Gar nicht.
Es gibt also die Deadline. Sie haben ein Jahr, irgendwann 2027 muss es in der Tat umgesetzt werden. Was wollen Sie denn eigentlich umsetzen? Sie sagten doch, dass die Politiker beeinflusst und gezwungen werden müssen, Gesetze einzuführen, um etwas daran zu ändern. Das ist doch sehr interessant.
Unterstützt denn der Papst diese Ansicht?
Völlig.
Er hat darüber auch eine Enzyklika geschrieben.
Stimmt, genau. Und ich bin schon gespannt, was er dazu in den nächsten paar Tagen sagen wird, wenn seine neue Enzykli herauskommen wird. Aber darüber werden wir dann sprechen. Die Hauptpunkte dieses Videos. Sie haben eine Frist. Ich sage nicht, dass Sie sagen, dass dann das Ende der Welt kommt. Aber Sie haben eine Frist, bis zu der Sie Gesetze haben wollen, die auf wissenschaftlichen Fakten basieren und die ganze Menschheit für das Gemeinwohl zu einer Meinung führen sollen. Ich frage mich, was für Gesetze werden das sein? Werden diese einen religiösen Anstrich, einen Stachel haben? Aber machen wir weiter. Hier haben wir die japanische Times vom 23. September. Sie spricht davon, den Klima-Lockdown zu verhindern. Wir hatten schon einen Probedurchlauf mit dem Covid-Lockdown. Jetzt sagen sie, wenn wir nicht Nägel mit Köpfen machen, wird es einen Klima-Lockdown geben. Gab es einen Probedurchlauf?
Wenn man sich nur daran erinnert, wie viele Artikel es gab, wie rein die Luft jetzt in China ist, wie sauber die Kanäle in Venedig waren. Sie haben das gepusht. Und sogar der Papst sagte, dass die Natur aufgeatmet hat.
Ich hatte mich wirklich gewundert, wie die Flüsse nach ein paar Tagen Lockdown so klar werden konnten. Das war doch erstaunlich.
Ja.
Es ging, weil alles aufhörte. Ich bekomme so viele Zuschriften, dass man doch auf die wissenschaftliche Welt hören soll. Und zwar in jeder Hinsicht. Denken diese Menschen auch, dass man auf die wissenschaftliche Welt hören sollte, wenn es um die evolutionistische Weltanschauung geht?
Ja.
Ich schlage jetzt nicht auf die Wissenschaft rein. Ich bin ja selbst Wissenschaftler. Aber an der Wissenschaft ist nichts verkehrt. Aber bei der Philosophie, die die Wissenschaft regiert, da liegt das Problem. Denn wenn man Wissenschaft dazu benutzen kann, um eine weltanschauliche Agenda zu pushen, dann begeben wir uns auf ein sehr gefährliches Gebiet. Denn dann verlangt das nicht die religiöse Welt, sondern die Welt der Wissenschaft. Dieser Gott der Wissenschaft heißt, der fordert, Nägel mit Köpfen zu machen oder zu verschwinden. Ich finde das sehr spannend. Als Covid-19 sich Anfang des Jahres ausbreitete, verhängten Regierungen Lockdown, um zu verhindern, dass durch diese Notfallsituation das Gesundheitswesen außer Kontrolle gerät. In naher Zukunft könnte die Welt wieder auf Lockdown zurückgreifen, um dieses Mal den Klimanotstand in den Griff zu bekommen. Wenn das ein Probedurchlauf war, dann könnte wahrscheinlich diesmal der Stachel dabei sein. Die Veränderung des arktischen Eises, Buschfeuer, die in den westlichen US-Staaten und anderswo wüten, Methan, das in die Nordsee leckt, sind alles Warnsignale, dass wir uns einem entscheidenden Wendepunkt des Klimawandels nähern. Dann fordert der Schutz der Bevölkerung in der Zukunft dramatische Eingriffe. Wir haben eine Uhr.
Ja, jetzt haben Sie eine Uhr dafür.
Sie ist auf 2027 eingestellt. Irgendwie finde ich das schon interessant. Im Rahmen eines sogenannten Klimalockdowns könnten Regierungen den privaten Gebrauch von Fahrzeugen einschränken, den Verzehr von rotem Fleisch verbieten. Das ist mehr als nur spannend. Und extreme Energiesparmaßnahmen verhängen, während Firmen aufhören müssten, nach fossilen Brennstoffen zu bohren. Um solch ein Szenario zu vermeiden, muss die Welt ihre wirtschaftlichen Strukturen überdenken und Kapitalismus anders gestalten. Das Zeitfenster, um solch eine Klimarevolution zu starten und damit gleichzeitig dabei eine Eindämmung von Covid-19 zu erzielen, schließt sich rasch. Sie haben also eine Agenda, die vorangetrieben wird. Mit jeder Faser soll die Menschheit dazu gebracht werden, sich in diese Richtung zu bewegen. Und natürlich die Frist. Diese Frist. Jetzt muss zu der ganzen Mischung nur noch die Religion beigefügt werden. Und schon erfüllt sich die Prophetie vor unseren Augen. Auf eine Weise, wie wir es nicht erwartet haben. Aber es wird trotzdem auf dieser Schiene kommen. Hier haben wir den Religion News Service, auch vom September 2020. Papst Franziskus bringt seine Agenda für die Zeit nach Corona mit der Ankündigung einer neuen Enzykla heraus. Da gibt es viele Mutmaßungen, viele Erwartungen, was er darin wohl sagen wird.
Stimmt genau.
Mit der Ankündigung eines neuen Dokuments in diesem Herbst bringt Papst Franziskus seine Agenda für eine Welt nach der Pandemie heraus. Darin werden Nationen und Einzelpersonen angeregt, Wirtschaftsmodelle zu überdenken und gerechtere Systeme zu schaffen. Haben wir das nicht schon im vorherigen Artikel gelesen? Aber weißt du, ich finde es so spannend, dieses Bild hier. Ein Bild spricht ja 1000 Worte, nicht wahr? Jeder trägt ja eine Maske auf diese Seite der Absperrung. Es scheint nicht so zu sein, als ob jemand auf der anderen Seite hier eine Maske trägt. Ich frage mich, ob die Absperrung gegen Covid schützt.
Scheint so.
Es kann diese Absperrung nicht überwinden, nicht wahr? Doch interessant, dass jemand, der will, dass die ganze Menschheit alle Gesetze und Richtlinien befolgt, sie hier offensichtlich rundheraus ignoriert. Nichtsdestotrotz wollen wir weitermachen. Der Sprecher des Vatikan, Matteo Bruni, bestätigt am Samstag, dem 5. September, Gerüchte über die Veröffentlichung einer neuen Enzyklia von Papst Franziskus über Brüderlichkeit. Der Titel: Alle Brüder. Das ist sehr ökumenisch. Ist von den Worten des heiligen Franz von Assisi inspiriert. Der Papst will sein drittes Lehrschreiben am 3. Oktober, einen Tag vor dem Fest des berühmten Mönchs am Grab von St. Franziskus, unterzeichnen. Sie brauchen immer besondere Tage, besondere Umstände.
Ja, Jubeljahre und Festtage.
Damit wird es hervorgehoben. Und er schlug einen Plan vor, wie man nach dem Coronavirus-bedingten Lockdown auferstehen solle. Der Plan ist in der engen Verflechtung der Staaten verwurzelt, die während der Pandemie sichtbar wurde. In einer weiteren Rede am 1. September am Weltgebetstag zum Schutz der Schöpfung, was war noch einmal das Erinnerungszeichen für die Schöpfung?
Der Sabbat.
Stellte Papst Franziskus fest, dass die Pandemie uns an einem Scheideweg gebracht hat. Also, Fazit lässt sich sagen, dass die säkuläre Welt sagt, das ist das Zeitfenster, wir müssen handeln. Und hier haben wir die religiöse Welt, die schon die Agenda nach Corona plant. Perus Premierminister überwacht die Einhaltung der landesweiten Ausgangssperre am Sonntag. Wir sagten ja schon, dass Sonntag Teil der Mixtur werden wird. Walter Matthäus, der peruanische Premierminister, fliegt über verschiedene Gebiete der Landeshauptstadt Lima, um die Einhaltung der verordneten sozialen Immobilisierungsmaßnahmen zu überwachen, die von der Regierung beschlossen wurde, um die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern. Flog er denn an einem Montag?
Nein.
Er flog
am Sonntag,
um die Einhaltung der Immobilisierungsmaßnahmen sicherzustellen.
Es gibt eine Ausgangssperre am Sonntag und dann wird herumgeflogen. Ich finde es interessant. Das könnte ein Vorläufer dessen sein, was wir zu erwarten haben.
Mir kommt das so vor, als ob Sie einen Talmud schreiben, wie weit man an einem Sabbat laufen darf, nicht wahr? Immobilisation sagt mir, dass ich überhaupt nicht gehen darf.
Nein, gar nicht.
Ja, das ist der erste Sonntag mit Ausgangssperre, nachdem die Quarantäne in den meisten Regionen des Landes im vergangenen Juli aufgehoben worden waren. Dabei ist zu beachten, dass es während des verpflichtenden allgemeinen Hausarrests Ausnahmeregelungen für absolut notwendige Arbeitskräfte aus den Bereichen Versorgung mit Nahrungsmitteln, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Lieferservice der Restaurants gibt, die sich frei bewegen können. Die Maßnahme wird den ganzen Tag über bis 4 Uhr Montagmorgen gelten. Vergangenen Mittwoch kündigte der Präsident Martin Vizcarra die Wiedereinsetzung der verpflichtenden sozialen Immobilisation Ausgangssperre an Sonntagen wegen eines Wiederaufflammens der Covid-19-Infektion in Peru an. Was denkst du darüber, Martin?
Nun, es ist schon interessant, wie das abläuft. Jedes Mal nur die Sonntage herauszunehmen.
Jedes Mal. Es ist in der Mixtur.
Wie du schon vorher einmal gesagt hattest, ist es schon interessant, dass der Virus gerade am Sonntag so aktiv ist.
Es muss wohl so gestutzt sein. Das ist ein prophetisches Szenario. Da sehen wir, wie Prophetie sich entfaltet. Wenn man das nicht sieht, dann liest man keine Nachrichten. Liest einfach keine Nachrichten. Das hier ist jetzt sehr spannend. Es ist sogar mehr als nur spannend. Es ist entsetzlich, schockierend, zum Fürchten möchte ich nicht sagen. Denn das Wort furchterregend bedeutet ja, dass man das prophetische Szenario nicht versteht. Es wird geschehen. Auf jeden Fall. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Vollkommener Glaube vertreibt die Furcht. Deswegen werde ich das Wort furchterregend nicht verwenden. Aber schockierend trifft es schon. Das ist vom 22. September. Daniel Andrews fordert ein außergewöhnliches neues Gesetz, das den Einwohnern von Victoria erlauben soll, sich gegenseitig zu verhaften. Während hochrangige Richter vor Missbrauch warnen und Kritiker sagen, dass er seine eigene Version einer ostdeutschen Geheimpolizei schafft. Es würde jeder Person, die die Regierung als geeignet ansieht, erlauben, Notstandsbefugnisse auszuüben, einschließlich Verhaftungen vorzunehmen. Dafür müssen sie keine Polizisten oder auch nur Staatsbedienstete sein. Das ist ein neues Gesetz, das gerade verabschiedet wird.
Ja, dieser Daniel Andrews treibt es voran.
Und die Bibel sagt, dass das passieren wird. Die Bibel sagt uns, dass sich Familien und sogar Familienmitglieder gegeneinander stellen werden, dass es Verrat geben wird und dass sogar die, die dich töten werden, meinen, Gott einen Dienst zu tun. Und vom Geist der Weissagung wissen wir, dass am Ende dem gemeinen Volk die Erlaubnis erteilt werden wird, sogar zu töten. Gab es dazu schon Präzedenzfälle? Wir haben sie bei WhatsApp Prof schon erwähnt, also ist die Antwort ja. Als Martin Luther unter dem Bann der Kirche und des Staats stand, wurde er für vogelfrei erklärt. Vogelfrei. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt durfte ihn einfach jeder verhaften oder beseitigen. Und genau darauf steuern wir zu. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren bei einem Vortrag, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war, über genau diese Dinge sprach und wie es kommen wird, dass wir an diesen Punkt kommen, wo den Menschen die Erlaubnis gegeben wird, jemand zu verhaften oder sogar noch weiter zu gehen und ihn umzubringen. Die Leute sagen, das wird nie passieren, niemals. Jetzt schau dir das an. Und nicht nur das, wenn man sich die Schlagzeilen von heute ansieht, von wie vielen Fällen haben wir denn schon gelesen, wo beispielsweise jemand in ein Geschäft ging und keine Maske trug und einer vom Wachpersonal, der kein Polizist ist, ihn erschießt, weil er keine Maske trägt.
Es sind auch einige Videos im Umlauf, die zeigen, wie Menschen behandelt werden, wenn sie keine Maske tragen oder so etwas.
Genau. Und nicht nur von den Beamten, auch von den Menschen aus der Bevölkerung.
Erinnerst du dich noch? Als Leute aufgefordert wurden, über andere, die sich nicht an die Corona-Regeln halten, zu informieren.
Ja, so war das. Dieser Mensch hier hat völlig recht, wenn er es mit Ostdeutschland vergleicht. Aber das gab es auch in vielen, vielen anderen Ländern, wo die Bevölkerung den eigenen Nachbarn ausspionieren sollte. So war das im Nazi-Deutschland. Und auch heute ist das so, weil jetzt jeder dazu aufgefordert wird, du sollst Bescheid sagen, wenn dein Nachbar sich nicht an deine Ansichten über diese Regeln hält, dann sollst du ihn ausliefern. Wir steuern auf einen Punkt zu, an dem die Menschheit mit der Erlaubnis des Staates das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Spannend. Das ist ein vorhergesagtes Ereignis.
Definitiv.
Hier schreibt die Croatia Week am 21. September, Kroatien bewegt sich auf einen arbeitsfreien Sonntag zu. Kroatien bewegt sich auf einen arbeitsfreien Sonntag zu, in die gleiche Richtung wie die Hälfte der EU-Staaten, in denen Sonntagarbeit in Geschäften eingeschränkt ist. Die Verordnung und Einschränkungen zur Sonntagarbeit entsprechen auch der Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, die vom Europäischen Parlament letztes Jahr beschlossen wurde und die in der Gesetzgebung der einzelnen EU-Länder bis 2022 umgesetzt werden muss. Also, sie benutzen es also nicht nur für den Klimawandel. Sie haben ihre Arbeit schon getan. Es ist in der Gesetzgebung.
Ja, es schleicht sich so heran. Wie der Geist der Weissagung gesagt hatte, dass es kommen würde.
Wie ein Tarnkappenflugzeug. Und die Menschen sehen es nicht. Und sie sagen, da ist kein Bild des Tieres. Da ist kein Mahlzeichen des Tieres. Es spricht auch niemand über das Mahlzeichen des Tieres. Doch, es ist überall. Es ist nur so gut getarnt. Wir haben schon die politische Seite gesehen und die religiöse Seite. Wir haben den Sonntag gesehen und wie er gesetzlich verankert wird. Und auch von der EU. Nun spricht der Papst von dieser Bruderschaft der Menschheit. Doch die Menschheit ist noch ziemlich gespalten. Wenn die Menschheit als Bruderschaft vorangehen soll, müssen alle Parteien zusammenkommen. Die Chinesen müssen an Bord kommen, die Amerikaner müssen an Bord kommen. Es muss Brüderlichkeit und Frieden zwischen allen geben. Also müssen auch die Vereinigten Nationen eingebunden werden, nicht wahr?
Ich denke, dass sie eine sehr große Rolle spielen werden.
Okay, dann hören wir uns doch die Rede bei den Vereinten Nationen an und sehen, wie das alles zusammenpasst.
Wir werden einen Impfstoff verteilen. Wir werden das Virus besiegen. Wir werden der Pandemie ein Ende machen. Und wir werden eine neue Ära beispiellosen Widerstands, der Zusammenarbeit und des Friedens einläuten. Während wir diese strahlende Zukunft bestreiten, müssen wir die Nation zur Verantwortung ziehen, die diese Plage auf die Welt losgelassen hat. China, die chinesische Regierung und die Weltgesundheitsorganisation, die praktisch von China kontrolliert wird, haben fälschlich erklärt, dass es keine Anzeichen für ein Anstecken von Mensch zu Mensch gäbe. Später sagten sie fälschlich, dass Menschen ohne Symptome die Krankheit nicht verbreiten würden. Die Vereinten Nationen müssen China für ihre Handlungsweise zur Verantwortung ziehen. Als ich mich andererseits aus dem einseitigen Klimaabkommen von Paris zurückzog, nun, letztes Jahr reduzierten die USA ihre Kohlenstoffemissionen mehr als irgendein Land im Abkommen. Diejenigen, die Amerikas außergewöhnliche Umweltbilanz angreifen, während sie ungebremst Umweltverschmutzung durch China ignorieren, interessieren sich gar nicht für die Umwelt. Sie wollen Amerika nur bestrafen und das werde ich nicht hinnehmen. Wenn die Vereinten Nationen eine effektive Organisation sein soll, müssen sie sich auf die wahren Probleme in der Welt konzentrieren. Wir hatten kürzlich vor, weitere Friedensabkommen zu treffen und ich bin, was die Zukunft der Region betrifft, sehr optimistisch. Es gibt kein Blut im Sand, diese Tage sind hoffentlich vorbei. Amerika erfüllt seine Bestimmung als Friedensstifter. Aber es ist ein Frieden durch Stärke. Wir sind stärker als je zuvor. Unsere Waffen sind auf einem fortschrittlicheren Stand, als wir ihn je zuvor hatten. Offen gesagt, als wir je zu denken gewagt hatten. Und ich bete nur zu Gott, dass wir sie nie benutzen müssen. Und ich setze Amerika stolz an die erste Stelle, genauso wie Sie Ihre Länder an die erste Stelle setzen sollten. Das ist okay, das sollten Sie tun. Ich bin überaus zuversichtlich, dass wir uns beim persönlichen Treffen nächstes Jahr inmitten eines der großartigsten Jahre in unserer Geschichte und hoffentlich sogar der Weltgeschichte befinden werden. Wir sehen uns deshalb mit der Entscheidung für einen von zwei Wegen konfrontiert. Der eine verstärkt den Multilateralismus, ein Ausdruck erneuter global geteilter Verantwortung und Solidarität, die auf Gerechtigkeit und dem Erreichen von Frieden und Einheit für die menschliche Familie basiert. Das ist Gottes Projekt für die Welt. Die andere Option bevorzugt Selbstständigkeit, Nationalismus, Protektionismus, Individualismus und Isolation. Diese Option schließt die Ärmsten aus, die am verletzlichsten sind. Eine neue Ethik beinhaltet den Gedanken, dass sich alle der Zusammenarbeit verschreiben müssen. Um Steueroasen zu schließen, um Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu vermeiden, die die Gesellschaft berauben, und auch um die notwendige Betonung von Gerechtigkeit und des Gemeinwohls herauszustellen, sogar höher als die Interessen von Firmen und multinationalen Konzernen. Wir müssen ehrlich sein und zugeben, dass zwar etwas Fortschritt erzielt wurde, dass es jedoch der internationalen Gemeinschaft nicht wirklich gelungen ist, die meisten ihrer von 5 Jahren abgegebenen Versprechen zu erfüllen. Das bringt mich dazu, aufs Neue zu wiederholen, dass wir jede Versuchung vermeiden müssen, nur Worte in Erklärung abzugeben, um unser Gewissen zu beschwichtigen. Die Vereinten Nationen wurden gegründet, um Länder zusammenzubringen, als Brücke zwischen den Menschen. Nutzen wir die UNO, um die Herausforderung der Gegenwart in eine Gelegenheit zu verwandeln, damit wir ein für alle Mal die Zukunft aufbauen können, die wir wollen. Wir sind kein Druckmittel für die Wahlen und die Inlandpolitik in der USA. Jede US-Regierung nach den bevorstehenden Wahlen wird keine andere Wahl haben, als sich der Widerstandsfähigkeit des iranischen Volkes zu fügen. Und für die Welt ist es heute an der Zeit, zum Schikanieren und der Arroganz Nein zu sagen. Das Zeitalter von Dominanz und Hegemonie ist vorbei. Unsere Nationen und Kinder verdienen eine bessere Welt auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit.
Das waren Reden der letzten UN-Generalversammlung.
Die 3 Personen, die hier sprachen, waren der Präsident der Vereinigten Staaten, der Papst des Heiligen Stuhls und der Präsident des Iran, nur
um des Kontrastes willen. Interessanterweise lag die Art, wie Donald Trump sprach, sehr auf der Linie der biblischen Prophetie, dass nämlich das zweite Tier aus Offenbarung 13 die Welt zwingen wird. Er sagt, kein Blut im Sand. Er möchte also keinen Krieg. Aber lasst euch gesagt sein, dass wir die Mittel hätten, um euch zu zwingen.
Ja, mit dem Militär, gleich im Anschluss.
Das stimmt sehr mit dem biblischen Szenario überein. Auf der anderen Seite hat man das Papsttum. Sie sagen, nein, wir suchen eher das sozialistische Modell und nicht dieses nationalistische Modell. Wir brauchen ein inklusiveres Modell, bei dem jeder eingebunden wird. Und dann hat man die Iraner, die sagen, uns schreibt niemand vor, wie es laufen soll. Wir gehen unseren Weg. Und jeder muss das hinnehmen und akzeptieren. Nun, ich habe Neuigkeiten für Sie. Irgendwie wird das alles durchgemischt werden. Und sie werden eine Einheit bilden. Und letztendlich wird die ganze Welt das Malzeichen des Tieres anordnen. Der einzige Weg, den ich mir momentan vorstellen kann, wie es dazu kommt, ist durch die Klimawandelagenda. Denn das betrifft die Vereinigten Staaten mit ihrer Philosophie, das betrifft China mit seiner Politik, den Iran mit seiner Philosophie und den Heiligen Stuhl als Klebstoff, der alles zusammen zementiert.
Sogar Trump, der sich aus dem Pariser Abkommen ausgeklinkt hat, erwähnt hier, dass sie trotz ihres Rückziehers, und dann sagt er, was sie alles getan haben, um Kohlenstoff einzusparen und so weiter.
dass sie ja den anderen Ländern voraus sind. Sogar sie gehen mit der CO2-Agenda mit. Das ist also die UNO. Ich denke, sie wird eine wichtige Rolle spielen.
Sogar der Papst sagte, dass er möchte, dass sie eine
wichtige Rolle spielen.
Wenn man sich alle Reden anhört, dann haben 99%, wenn nicht alle, Covid und das Klima erwähnt.
Nachdem wir jetzt diesen Hintergrund dargelegt haben, müssen wir verstehen, wie die religiöse Komponente das Denken der Menschheit formen wird, damit sie beim biblischen Szenario ankommen werden, so wie es vorhergesagt wurde. Also müssen wir uns dazu mit einigen Dingen näher befassen. Martin, du hast hier einen Videozusammenschnitt gemacht, der über die gegenwärtige Entwicklung am obersten US-Gerichtshof spricht und in welche Richtung die Vereinigten Staaten sich bewegen. Vergessen wir nicht, dass die Bibel sagt, dass es ein Bildnis des Tieres geben muss, das sich bilden wird. Kirche und Staat müssen zusammenkommen. Die Demokraten unter Schumer sind sehr besorgt, dass Religion dabei ja nichts zu sagen hat. Und die junge Dame Cortez ist sehr besorgt, dass ihr Körper nur ihr gehört und niemand anderem. Erzähl uns doch etwas zu diesem Video.
Dieser Videozusammenschnitt soll die Unterschiede, die verschiedenen Ansichten zeigen. Zuerst die Demokraten und ihre Ansichten und dann Trump, der seine Ansicht verteidigt, warum er Amy gewählt hat. Und dann haben wir die katholische Seite, Dr. Taylor Marshall, der auch deren Einstellung zur Nominierung durch Trump vertritt.
Fazit des Ganzen, können wir die Religion aus der Politik heraushalten? Es sieht nicht danach aus, oder? Sie wird irgendwo dabei sein. Schauen wir es uns einfach an. Es ist wieder eine Sache von Nord gegen Süd. Der Norden ist dabei religiös und pusht das babylonische Modell. Der Süden ist das Säkulärmodell, nicht wahr?
Richtig.
Schauen wir rein.
Sie sagte, mein sehnlichster Wunsch ist, dass ich nicht ersetzt werde, bevor ein neuer Präsident im Amt ist. Wir glauben das und auch das amerikanische Volk. Heute kam eine Umfrage von Reuters heraus, die besagt, dass 62% der Amerikaner mit ihr übereinstimmen.
Es ist außerordentlich wichtig, dass wir verstehen, worum es bei dieser unbesetzten Stelle geht. Unsere reproduktiven Rechte stehen auf dem Spiel. Unsere Rechte als Arbeitnehmer stehen auf dem Spiel. Unser Recht auf Gesundheitsfürsorge steht auf dem Spiel. Arbeitsschutz und Schutz der Gewerkschaften stehen auf dem Spiel. Unser Klima steht auf dem Spiel.
Wir brauchen nur noch zwei weitere Senatoren, die sagen, dass sie sich an den RBG-Wunsch halten. Zwei haben es schon gesagt, zwei weitere brauchen wir noch.
Was Mitch McConnell betrifft, wir müssen ihm sagen, dass er gerade mit dem Feuer spielt. Wir müssen sicherstellen, dass die unbesetzte Stelle geschützt wird, dass die Wahl weitergeht und das amerikanische Volk zu Wort kommt. Vielen Dank.
Uns sind einige Kommentare in den Medien aufgefallen über meine unglaublich qualifizierte Kandidatin Amy. Die New York Times sagte, dass eine Religion nicht mit den amerikanischen Werten übereinstimmt. Sie ist katholisch. Das sind auch viele andere Leute. Es ist eine beschämende Sache, so etwas zu sagen. Einige der Comedians, ich glaube, das sind gar keine Comedians, weil die ja lustig sein sollen. Aber die sind überhaupt nicht lustig. Sie sind widerlich und gemein und glauben, dass sie lustig sind. Irgendwann, hoffentlich in 5 Jahren, aber irgendwann, wenn ich nicht mehr hier bin, sind sie nicht mehr im Fernsehen, weil ihre Einschaltquoten nicht gut sind, aber ihre Einschaltquoten werden heruntergehen, wie sie es noch nie erlebt haben. Das schließt noch viele andere ein. Genau genommen warte ich darauf, dass die New York Times und die Washington Post, ABC, CBS, NBC, CNN, MSDNC mich unterstützen. Weil sie es nicht tun, werden sie um ein Drittel fallen. Das sollte schon vor längerem geschehen. Dann haben wir ein Rennen gewonnen. Und das war ein großer, großartiger Sieg. Ich denke, wir hatten noch nie so eine tatkräftige Basis. Ich glaube schon, niemand hat so etwas schon einmal gesehen. Die Kundgebungen waren unglaublich, wir nennen sie Proteste. Was allerdings die religiöse Situation mit Amy betrifft, dachte ich, dass wir das vor 60 Jahren geklärt hätten. Und zwar mit der Wahl von John F. Kennedy. Aber sie haben es allen Ernstes auf ihr katholisches Sein abgesehen. Ich werde zu ihr stehen, mit ihr kämpfen und wir werden dafür sorgen, dass diese Angriffe aufhören. So etwas gab es noch nie. Im Grunde bekämpfen sie eine der großen Religionen unseres Landes. Das ist unglaublich, einfach eine Religion zu bekämpfen, den Katholizismus zu bekämpfen. Es ist unglaublich, was man da gerade macht. Ich werde es jetzt einfach sagen. Präsident Donald Trump gewann gerade die Wahl von 2020. Euch ist gar nicht klar, wie bedeutungsvoll der Tod von Richterin Ginsburg für diese Wahl ist. Falls Präsident Trump den obersten Gerichtshof erfolgreich mit Amy Coney Barrett besetzen kann, begreift ihr, was gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika passiert? Ich sage es euch, viele von euch beten jeden Tag den Rosenkranz. Ihr seid Teil des Teams. Das sind Sachen, die wir als kleine, endliche Menschen nicht verstehen können, was Gott vorhat. Wir müssen beten und es Gott übergeben. Und dann hat er einen Plan, wie er auf diese Welt die Sachen in Ordnung bringen wird.
In this world.
Ehe ist ein Sakrament. Die Protestanten lagen so oft falsch, als die Protestanten sagten, dass die Ehe kein Sakrament sei. Sie haben sich selbst mächtig ins Knie geschossen. Sie haben es in Europa vermurkst und in der westlichen Zivilisation vermurkst. Als Luther, Calvin, Cranmer und alle, ich kann nicht alle diese Kerle aufzählen, sagten, die Ehe ist kein Sakrament. Die Ehe ist Sache des säkularen Staates und nicht der Kirche. Das war schlecht.
Nun, das ist schon ein ganz schöner Mix, nicht wahr? Hier hat man die Ansicht des Südkönigs, man hat die Ansicht des Nordkönigs und dann hat man die offene, unverfälschte katholische Ansicht. Und keiner scheint mit dem anderen übereinzustimmen, oder?
Nein.
Wie dem auch sei, wir befassen uns jetzt nicht näher damit, ob die Ehe jetzt ein Sakrament ist oder nicht. Die römisch-katholische Kirche glaubt natürlich, dass ein Sakrament etwas ist, das auch zur Erlösung beiträgt, richtig? Es ist also ein Mittel zur Erlösung. Da gibt es dann verschiedene Sakramente, bestimmte Dinge, die man tut, die über die eigene Erlösung entscheiden. Der Protestantismus hatte natürlich recht, als er sagte, nichts, was man tut, trägt etwas zur Erlösung bei. Erlösung kommt durch Glauben an das versöhnte Opfer Jesus Christi. Das verneint nicht gute Werke, das verneint nicht, das Richtige zu tun. Aber kein Ritual, das man vollziehen kann und keine Pilgerreise, die man machen kann, können etwas zur Erlösung beitragen. Ich glaube nicht, dass unser katholischer Freund die Thematik völlig versteht, woher der Protestantismus kommt. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass die Kluft zwischen Protestantismus und Katholizismus, zumindest was die Lehre betrifft, gleich groß geblieben ist. Und doch tun sie sich zusammen. Und doch wollen sie zusammenarbeiten. In der Vergangenheit haben Präsidenten vor dem Katholizismus gewarnt. Sie haben vor den Jesuiten gewarnt. Prediger haben vor dem Katholizismus gewarnt. Nicht vor Katholiken. Ich habe nichts gegen irgendeinen Katholiken, sondern etwas gegen die Lehre. Das ist eine Lehre von einer Erlösung durch das, was man tut und durch die Werke. Und nicht Lehre von einer Erlösung, bei der man sich auf die Versöhnung durch Jesus Christus verlässt. Nun, diese Vereinigung von Katholizismus und Protestantismus ist in der Bibel vorhergesagt. Diese Vereinigung von Katholizismus und Protestantismus ist im Geist der Weissagung vorhergesagt. Und Donald Trump sagte, das ist eine große Religion. Sie ist Teil des Systems.
Ist es nicht interessant? Nun, ich schweife damit etwas ab. Aber wie viele Richter am Gerichtshof doch Katholiken sind? Die meisten.
Ja, die meisten von ihnen sind Katholiken. Man hat einen faktisch von Katholiken geleiteten obersten Gerichtshof. Und wenn er bestätigt wird, ist er völlig in katholischer Hand. Ich finde es interessant, dass all diese Figuren Mitglieder irgendeiner Organisation innerhalb des Katholizismus sind. Das müssen wir noch betrachten.
Wir werden das gleich ansehen. Eines möchte ich noch erwähnen. Wir haben gehört, dass Trump sagte, wenn diese Nachrichtenagenturen nicht anfangen, ihn zu unterstützen, dann werden sie Probleme bekommen.
Dann werden sie ein Problem haben. Das heißt, er denkt, dass sein Nordkönig auf der Erfolgswelle schwimmt. Nun, ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Hier ist ein Artikel im Guardian, der uns etwas mehr Informationen liefert. Amy Coney Barrett, die verschwiegene katholische Gruppierung der People of Praise, gerät ins Rampenlicht. Donald Trumps Nominierung von Amy Coney Barrett als Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg im obersten Gerichtshof hat die Aufmerksamkeit auf eine verschwiegene katholische Bundesgemeinschaft namens People of Praise gelenkt, zu deren Mitgliedern Barrett zählt und die sich mit der wiederholten Behauptung konfrontiert sieht, einer hochautoritären Struktur zu folgen. Etwas derartiges würde man doch bei Opus Dei erwarten, nicht wahr? Dort ist die Autorität der Kirche absolut. Und wenn man sich die Menschen ansieht, die von Trump nominiert wurden, sie kommen von den Rittern von Malta, sie kommen von dieser Bundesgemeinschaft. Nun, die Bibel sagt sehr deutlich, dass Jesus nichts im Geheimen tat. Was machen all diese Geheimgesellschaften? Und warum sind diese Leute alle Mitglieder solcher Geheimgesellschaften? Sie denken, dass sie dadurch der Menschheit einen Dienst erweisen. Aber Gott hat nie so gehandelt. Was du gesehen hast, hast du auch bekommen. Man musste nicht hinter den Kulissen arbeiten. Jesus sagte, ich habe nichts im Verborgenen getan. Sie schreiben hier, vieles von dem, was sich bei People of Praise abspielt, unterscheidet sich nicht sehr von dem, was in vielen rechten oder konservativen katholischen Kreisen abläuft, sagte Heidi Schlumpf, Chefredakteurin des National Catholic Reporter, der über die Kirche berichtet. Ich sehe mich nicht in der Lage zu beurteilen, ob People of Praise einer Sekte gleichkommen. Aber es gibt da eine besorgniserregende Stufe der Geheimhaltung und einige Berichte von Menschen, die die autoritäre Organisation verlassen haben, die ebenfalls Besorgnis erregen. Also, manche Leute werden durch derartiges Handeln abgeschreckt. Das ist genau in Übereinstimmung mit der Vorgehensweise der Jesuiten. Sie sind auch völlig autoritär. Sie haben ihren General und werden ihm wie eine Leiche gehorchen. Dieser Sachverhalt, einer menschlichen Richtlinie, einem menschlichen Führer zu gehorchen, einem menschlichen Coach, einem menschlichen Leiter, ist nicht nach Gottes Ordnung. Wir haben die Bibel und wir haben den Heiligen Geist als unseren Führer und wir müssen unseren Marschbefehle von unserem Gewissen entgegennehmen, dem sie von Gott und dem Heiligen Geist vermittelt wurden. Wie schon erwähnt, waren viele von ihnen auf jesuitischen Schulen. Wer schwingt nun bei dieser autoritären, hochgradig autoritären Struktur das Zepter?
Die Kirche.
Die Kirche, das Papsttum. Das Papsttum, der Heilige Stuhl. Sie schwingen das Zepter. Das heißt, wir haben eine Lage, in der die Kirche das Zepter politisch schwingen kann. Sogar durch den obersten Gerichtshof.
Das ist schon interessant.
Ja, dort hat man Kavanaugh, Amy und all die anderen katholischen Richter an diesem obersten Gerichtshof. Wenn es also zu einer Entscheidung kommt, und natürlich ist die große Frucht, dass sie Roe gegen Wade rückgängig machen. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Mir geht es nicht um diese Leute. Ich rede nicht davon, ob diese Menschen jetzt nette Menschen oder keine netten Menschen sind. Darum geht es nicht. Es geht um die Frage, ob die Kirche durch ihre autoritäre Struktur Zugang zum Denken dieser Menschen hat, um sie in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Ja oder nein?
Ja, definitiv. Wie du schon sagtest, jetzt ist es im Gerichtshof, aber es ist auch in der Regierung. Da hat man den Außenminister, alle diese Köpfe sind genauso.
Sie sind alle dabei. Das ist also ein sehr, sehr ernstes Thema. Die Bibel sagt uns, dass das zweite Tier den Willen des ersten Tieres und dessen Richtlinien umsetzen wird. Die Struktur dafür ist da.
So ist es.
Wir betrachten das prophetische Bild. Der Business Insider schreibt hier, Historiker und Wahlexperten warnen, dass Trump sich wie Mussolini und andere Despoten verhält, was die USA gewöhnlich verurteilt. Nun, das ist sehr interessant. Präsident Trump weigert sich, sich zu einer friedlichen Machtübergabe zu verpflichten. Damit bedroht er eine Tradition, die den Kern der demokratischen Methode in den USA bildet. Das ist reine Spekulation. Er hat noch nichts derartiges getan. Sie denken nur, dass er es tun wird, nicht wahr?
Und das alles, weil er auf die Frage, ob er friedlich gehen würde, sagte, wir werden sehen.
Ja, genau. Die deutlichste Parallele dazu ist Mussolini, der von 1922 bis 1925 Premierminister einer demokratischen Koalitionsregierung war. In dieser Zeit hüllte er langsam die demokratischen Institutionen aus, während er die Presse beleidigte, mit Gewalt gegen die Linken vorging, witzelte, dass er 20 Jahre im Amt bleiben würde, eine Miliz und ein gesetzgebendes Organ, den Großen Rat, aufbaute, die ihm treu ergeben waren. Sie ziehen also Parallelen. Ich möchte eine andere Parallele ziehen. Mussolini war entscheidend für die Heilung der Wunde. Er gab dem Papsttum seine politische Macht und sein politisches Territorium, den unabhängigen Vatikanstaat, zurück. Und das war prophetisch vorhergesagt. Ich frage mich, ob Sie mit diesem Vergleich in einem bestimmten Aspekt recht haben. Wir werden es in der Zukunft sehen. Wird Donald Trump derjenige sein, der der Kirche ihre Macht zurückgibt und im Auftrag der Kirche handeln wird, dann wird er ein Mussolini sein. Aber er war nicht derjenige, der das ins Rollen brachte. Ronald Reagan begann damit. Erinnern wir uns und blicken zurück in die Geschichte. Der magische Moment, das Time Magazine, wie Reagan und der Papst sich verschworen, die polnische Bewegung Solidarität zu unterstützen und den Untergang des Kommunismus zu beschleunigen. Man nannte es die Heilige Allianz.
Nun erinnerst du dich, als in einer früheren Folge Trump in Polen sprach? Er sprach über ihre Zusammenkunft, als Johannes Paul II. Dabei war und wie es...
Diese Agenda wird vorangetrieben.
Ja, sie treiben diese Agenda voran.
Stimmt, es ist schon interessant, dass man schon vor Ronald Reagan versucht hatte, diplomatische Beziehungen zwischen den USA und dem Heiligen Stuhl aufzunehmen. Für mich ist diese Bezeichnung immer falsch, weil es nur einen gibt, der heilig ist, und das ist Gott selbst. Aber sei es drum, damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Sie konnten es nie erreichen, weil die amerikanische Öffentlichkeit es nicht zuließ. Und auch die Kirchen ließen es nicht zu. Es hätte einen großen Aufschrei gegeben. Wie kann der Protestantismus sich über die Kluft strecken und die Hand Roms ergreifen? Ronald Reagan tat es dann eigenmächtig. Der erste katholische Präsident war Kennedy. Als Donald Trump sagte, ich dachte, das Problem haben wir schon gelöst, als wir JFK wählten, er ignoriert völlig, was Ronald Reagan tat. Aus gutem Grund, denke ich. Er wollte wohl nicht so viele Menschen daran erinnern. Damals begann es. Und seit damals haben sich viele Dinge weiter verändert. Der oberste Gerichtshof hat sich weiter verändert. Jetzt ist er in katholischer Hand.
Genau, er war einmal protestantisch.
Ja, vorher war er protestantisch. Und es wurden Mechanismen geschaffen, die eine Erfüllung der Prophetie herbeiführen werden.
War der oberste Gerichtshof nicht zuerst protestantisch, dann eher säkular und dann katholisch?
Ganz genau.
Also hat der Nordkönig im Grunde die Führung übernommen.
Ja, völlig richtig. Er übernimmt gerade wieder die Führung. Das ist auch sehr interessant. US-Justizminister Barr sagte, militante Säkularisten vereinnahmten die Trennung von Staat und Kirche, um die religiöse Freiheit anzugreifen. Wir sagten doch, dass Kirche und Staat zusammenkommen würden, was nicht unserer Bilanz geschuldet ist, sondern biblische Prophetie ist.
Ja.
Und das ist eine prophetische Bewegung. Und es gab Leute, die sagten, dass sich nichts derartiges abzeichnet.
Nein.
Aber wir sehen es überall. Die letzten paar Wochen waren dafür sehr entscheidend.
Ja.
Das ist wirklich phänomenal. In einer Folge kann man gar nicht auf alles eingehen.
Nein.
Wir werden dafür zwei Folgen brauchen, was sich auf der Nationalpromenade in Washington ereignet. Das ist jetzt das Sahnehäubchen obendrauf.
Es führt das alles zusammen.
Ich würde das so gerne in einer Folge abhandeln, aber das werden wir nicht schaffen. Lesen wir bis zum Ende, was Barr zu sagen hat. Und dann sprechen wir weiter über die Ereignisse auf der Washington Mall. Hier erfüllt sich buchstäbliche Prophetie vor unseren Augen. US-Justizminister Barr sagt, militante Säkularisten vereinnahmten die Trennung von Staat und Kirche, um die religiöse Freiheit anzugreifen. Er macht also aus der Trennung von Staat und Kirche einen Staatsfeind. Doch die Amerikaner müssen wissen, dass die Trennung von Staat und Kirche keine Trennung von Religion und Staatsbürgerkunde bedeutet und nie bedeutet hat. So wie auch einige Prediger in vergangenen Folgen sagten, dass die Trennung von Staat und Kirche vom Teufel ist.
Ja, es ist dämonisch.
Ja, dämonisch. Die katholische Kirche lehrt, dass es eine Unterscheidung zwischen Staat und Kirche gibt, aber keine völlige Trennung. Vergessen wir nicht, dass dieser Mann ein Mitglied der Kolumbusritter ist.
Und das ist?
Eine weitere katholische Geheimgesellschaft, die sich darum bemüht, der päpstlichen Macht wieder zu der Stellung zu verhelfen, die sie während des Mittelalters innehatten.
Genau. Er sagte das zum nationalen, katholischen, politischen Gebetsfrühstück.
Papst Pius nannte es in seinem Verzeichnis der Irrtümer von 1874 einen Fehler zu meinen, dass die Kirche vom Staat getrennt sein sollte und der Staat von der Kirche. Dr. Taylor Marshall erklärte 2015 in einem Video, dass es richtig verstanden eine Unterscheidung zwischen Staat und Kirche gibt, wobei jeder nach seiner besonderen Kompetenz reagiert. Aber es gibt keine strikte Trennung. Das ist das katholische Modell. Darüber haben wir im letzten WhatsApp gesprochen.
Ja, genau dahin wollen Sie.
Ja, diese Synthese.
Auf diese Synthese steuert es zu. Es gibt die zwei Extreme, aber dahin wird es gehen.
Hier waren sie einmal und dahin wollen sie wieder zurück. Doch sie haben diese Position verloren. So soll hegelische Dialektik mit der Schaffung eines völligen Säkularismus und das iranische Modell auf der anderen Seite es zurück zur Synthese führen. Dahin wird es gehen und das sagt auch die Bibel voraus. Sie erhielten die tödliche Wunde. Sie verloren die Machtfülle. Die tödliche Wunde wird wieder rückgängig gemacht werden. Es gibt Mussolini.
Ja, da fing die Heilung an.
Es gab Ronald Reagan. Und jetzt hat man Präsident Trump. Und sie heilen jetzt die Wunde vollständig. Man unterscheidet hier also. Die katholische Haltung war schon immer, was Papst Gelasius im ausgehenden 5. Jahrhundert als die Lehre der zwei Schwerter beschrieb. Wir haben das schon in der Vergangenheit ziemlich genau besprochen. Das geschieht jetzt vor unseren Augen. Und das sind keine unwichtigen Leute.
Das ist jetzt auch keine religiöse Person. Ich meine einen Prediger, der das sagt. Das kommt vom US-Justizminister.
Ja, das kommt vom US-Justizminister. Hören wir uns an, was er zu sagen hat.
Diese wichtige Verbindung zwischen Religion und Freiheit, die bei der Gründung so gut verstanden wurde, wird heute viel zu oft vergessen. Bei den öffentlichen Diskussionen in Amerika wird kein Konzept mehr missverstanden als der Begriff der Trennung von Staat und Kirche. Militante Säkularisten haben sich schon lange dieses Schlagwortes bemächtigt, als einfache Rechtfertigung für den Versuch, die Religionen aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben und um religiöse Menschen auszuschließen, die eine religiöse Perspektive bei Unterredungen über das Gemeinwohl einbringen würden. Doch auch Ereignisse wie dieses erinnern uns daran, dass die Trennung von Kirche und Staat keine Trennung von Religion und Staatsbürgerkunde bedeutet und niemals bedeutet hat. Noch 1953 schrieb Richter William O. Douglas für eine Mehrheit im obersten Bundesgericht, dass wir ein religiöses Volk sind, deren Institutionen ein oberstes Wesen voraussetzen. Alexis de Tocqueville, der schärfste Beobachter der frühen US-Republik, pries die amerikanische Trennung von Staat und Kirche, während er gleichzeitig die Einheit Amerikas in einem religiösen Geist und in einem Geist der Freiheit als Schlüssel zum Erfolg pries. Und Tocqueville identifizierte die Religion als das vielleicht stärkste Bollwerk gegen das Abweichen davon bis hin zur Tyrannei.
Es ist bemerkenswert, dass er bei diesem nationalen katholischen Gebetsfrühstück eine prestigeträchtige Auszeichnung erhielt.
Seine Rede zeigt uns auch klar, welches Denken in diesen mächtigen Kreisen zurzeit herrscht. Auch als er die Trennung von Staat und Kirche kritisiert hat, sagt er, dass das Zusammenkommen notwendig sei für religiöse Freiheit. Wie wir schon vorher besprochen hatten, ist religiöse Freiheit für einen Protestanten etwas völlig anderes als für die römisch-katholische Kirche. Religiöse Freiheit ist für die römisch-katholische Kirche per Definition die Freiheit, dem Gemeinwohl zu dienen.
Er hat auch das Gemeinwohl erwähnt.
Genau. Und das Gemeinwohl wird durch Rom definiert. Das heißt, dass man seine religiöse Freiheit wohl ausüben kann, anbeten, wie man möchte, solange es nicht dem Gemeinwohl widerspricht. Und darin liegt die Krux.
Ja. Man kann das bei der ganzen Covid-Situation sehen. Man hat schon seine Freiheit, aber wenn es um das Gemeinwohl geht, sorry, dann hat man seine Freiheit nicht mehr.
Dann hast du deine Freiheit nicht mehr. Das Fazit des Ganzen zeigt, dass wir verschiedene prophetische Erfüllungen gesehen haben, bezüglich dessen, was sich laut der Bibel ereignen wird. Wir haben dieses Gespräch noch nicht abgeschlossen, also wird es einen zweiten Teil geben, in dem wir über die Geschehnisse auf der Washington Mall sprechen werden und wie der religiöse Aspekt sich in das einfügt, damit wir am Ende genau die Ereignisse haben, die von der Bibel vorhergesagt wurden. Möge Gott seinem Volk Weisheit geben und lass uns mit einem Gebet abschließen. Unser lieber Vater im Himmel, wir wussten, dass diese Dinge geschehen würden, weil sie so deutlich in deinem Wort geschrieben stehen. Und wir danken dir, Herr, dass wir diese Dinge mit unseren eigenen Augen sehen können, damit wir die Menschheit wie mit einem Trompetenklang vor dem warnen können, was über die Welt kommen wird. Wenn die Menschheit ihre religiöse Freiheit aufgibt, um mehr auf das Diktat einer irdischen Macht zu hören, als auf ein "So spricht der Herr", werden wir den Punkt erreicht haben, von dem es kein Zurück mehr gibt. Fast wie eine prophetische Uhr, die tickt. Wir wissen nicht genau die Zeit, wann diese Uhr stehen bleiben wird, aber wir wissen, dass sie sehr nahe ist. Bitte gib uns die Stärke und die Weisheit, diese Dinge auch zu bewältigen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.